Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Bauen, Immobilien und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Andreas Wiesmeier.
Von?
Und Rock Capital.
Herzlich willkommen, Andreas. Du bist Geschäftsführer Asset Management bei der Rock Capital Group. Komplett. Schön, dass du heute hier bist.
Danke, dass ich da sein darf. Na? Hat mich sehr gefreut.
Ja. In dem wunderschönen, sehr warmen, heißen München heute bei 40 Grad draußen. Wir wollen dich ein bisschen persönlich kennenlernen, bevor wir ins Berufliche gehen und haben so eine Art Schnellfragerunde vorbereitet. Keine Angst. Morgens Kaffee oder Tee?
Kaffee mittlerweile ohne Milch.
Kaffee ohne Milch.
Bist du eher der Frühaufsteher oder die Nachteule?
Ich bin, glaube ich, eher der Frühaufsteher, tue mich aber schwer mit dem Aufstehen. Aber ich wache früh auf und kämpfe dann immer mit mir, nicht zu lange liegen zu bleiben. Aber ich glaube, das zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Insofern eher Frühaufsteher.
Du kämpfst mit der Snooze-Funktaste.
Tatsächlich, ich habe jetzt mittlerweile einen Wecker, der immer penetranter wird, je öfters du da drauf drückst. Und insofern mache ich ihn jetzt meistens gleich aus und kämpfe dann mit mir selber nicht wieder einzuschlafen.
Okay. Was war dein Berufswunsch als Kind?
Ich befürchte, dass ich da nicht, Podcast geeignet antworten kann. Ich weiß es nicht. Ich hatte, glaube ich, keine feste Vorstellung. Ich bin relativ früh ins Berufsleben eingestiegen, wenn es auch nur nebenbei war und nur schulbegleitend. Aber ich glaube, meine ersten Kontakte mit der Welt des Geldverdienens war also mit 11, 12 Jahren, als ich mit meiner Tante immer auf den Flohmarkt gegangen bin und ich immer einen Riesenumsatz gemacht habe.
Okay.
Weil behauptet wurde, dass ich den Leuten einfach alles verkaufen kann. Und bin dann schon mit 14,5 neben der Schule eingestiegen und habe nachmittags bei meinem Vater im Büro gearbeitet, gegen Geld, der bei einer großen städtischen Wohnungsgesellschaft gearbeitet hat, und die hatten immer was zu tun für Schüler. Irgendwie Dinge, die keiner machen mochte. Also ich habe die Umwandlung der Papiermieterakten hin zu Mikrofilmen, kennt heute kein Mensch mehr, hin zu Mikrofilmen aktiv begleitet bei einer Gesellschaft, die damals schon über 30.000 Wohnungen hatte. Also es war viel zu tun. Und ich habe gut Geld verdient und habe mich extrem dran gewöhnt an dieses Geld. Diese Beschäftigung hat sehr lange funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater dann, mitbekommen hat, dass es meiner schulischen Karriere gar nicht gut getan hat. Dann hat er meine Beschäftigung relativ schnell beendet, aber ich habe Geld verdient und das war sehr ordentlich und hatte schon so schöne Erlebnisse, dass ich mit 16 mein erstes Leichtkraftrad, hieß es damals, also so ein kleines Motorrad, einfach bar bezahlen konnte. Ich musste nicht die Oma anbetteln oder irgendwie sonstige Dinge tun. Ich habe es einfach bar bezahlt. Und ich hatte aber nicht so richtig die Vorstellung, wie meine berufliche Zukunft aussehen sollte, weil ich war faul in der Schule. Also ich war kein besonders guter Schüler, möchte mich nachträglich bei allen Lehrern, die trotzdem an mich geglaubt haben, noch bedanken. Ich habe mich nur die letzten 2 Jahre bis zum Abschluss dann mehr angestrengt, aber ich habe keinen Fokus gehabt. Ich habe nur gewusst, dadurch, dass ich dieses Nebenbeigeld verdient hatte, ich möchte weiter Geld verdienen. Das war einfach zu angenehm damals. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist lange her. Ich bin ja Baujahr 1965, also schon ein paar Tage alt mittlerweile. Und seinerzeit hat man ja noch also überlegt, studiere ich jetzt oder lerne ich erst etwas? So, Lernen war für mich verbunden mit zumindest ein bisschen Geld, das man verdienen konnte. Und mein Vater war da nicht abgeneigt zu sagen, dann lernst erst einmal was pur. So, jetzt war das natürlich eine Situation, dass man damals, es gab im Prinzip zwei Lehrberufe, die erstrebenswert waren, Bankkaufmann und Versicherungskaufmann. Die versprachen damals eine glänzende Karriere und auch viel Geld. Nur das Erlangen eines solchen Ausbildungsplatzes war verbunden, also mindestens mit der persönlichen Bekanntschaft mit 4 Bankvorständen oder Versicherungsvorständen und 5 Jahren vorher anmelden. Also es ist mir nicht gelungen, ich habe es gar nicht probiert, um ehrlich zu sein, so einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Aber bedingt dadurch, dass ich ja diese Tätigkeit hatte in der Immobilie damals schon, nebenbei und ich immer wieder in Berührung kam, tatsächlich auch mit dem Thema Parteiverkehr in so einer Wohnungsgesellschaft, fand ich das ganz witzig, weil da kamen schon Menschen mit Geschichten, wo man durchaus zuhören musste. So, und wenn man natürlich jung ist und noch nicht so die richtige Vorstellung hat von Arbeit, dann fand man das erstmal irgendwie spannend, wenn einem die Leute irgendwie Geschichten erzählen. Ich weiß noch, eine Dame kam und sagte, ja, sie wäre eine schwedische Königin aus der Wiege gestohlen und unters Volk geraten. Und ich habe gedacht, hey, das ist richtig spannend, wenn einem die Leute immer so irre Sachen erzählen. Ja, also mit über 30.000 Meter hast du natürlich auch mal einen dabei, der, sagen wir mal, Geschichten erzählt.
Viel zu erzählen hat.
Genau. So, und in der Summe habe ich dann tatsächlich meinen Vater gefragt, sag mal, was hast du eigentlich gelernt? Ja, also das war nie Thema in dieser Zeit. Er hatte einfach einen Job, war da in leitender Position und ich habe ihn gefragt, was hast du gelernt? Und er hat gesagt, ich habe erst mal im Autohaus eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Da bin ich zum Finanzamt gegangen als Sachbearbeiter und dann zur Wohnungsbaugesellschaft. Und da war er auch Zeit seines Lebens tätig. Und da hat er gesagt, ja, und damals konnte man da nichts lernen, aber heute, glaube ich, gibt's da eine Ausbildung. So, das war der Beginn. Dann haben wir uns mal drum gekümmert. Damals war der Lehrberuf Kaufmann oder Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, heißt heute auch ganz anders, völlig unterrepräsentiert. Es gab ganz wenige Lehrlinge. Ich glaube, wir waren eine Handvoll, irgendwie 20 in der Berufsschule. Und er hat mich dann beworben mit meinem Gott sei Dank nicht mehr so, sagen wir mal, schlechten Zeugnis bei 2 Gesellschaften. Beide haben mir relativ schnell zurückgeschrieben und haben mich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und ich war immer noch so ein bisschen faul und bin dorthin gegangen, wo es nur 2 Straßen weiter von meiner Schule war. Und die haben mir sofort einen Lehrvertrag in die Hand gedrückt und dann war ich erstmal baff und habe die nach Hause getragen, habe die meinem Vater gezeigt. Die haben mir da gleich so einen Vertrag gegeben und gesagt, den unterschreibst, das ist ein tolles Unternehmen. So, das war der Beginn meiner Karriere. Ich habe dann hinterher sozusagen berufsbegleitend noch weitergemacht, aber in der Immobilie, habe noch den Diplom-Immobilienwirt, den Diplom-Sachverständigen gemacht. Ja. Und seitdem in der Immobilie tätig, bin treu geblieben.
Andreas, du hast die Schnellfragerunde gecrashed.
Oh, zu viel erzählt.
Dann alles gut, wir machen jetzt einfach mal weiter. Bei jetzt dem, da klingt es ja durch, du bist ja wahrscheinlich ein Verkaufstalent schon in ganz jungen Jahren gewesen. Aber sag mal, welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachttisch?
Auf meinem Nachttisch, muss ich gleich überlegen, da liegen 4 Bücher derzeit. Das letzte Buch, das ich angefangen habe, aber auch, glaube ich, ich bringe es nicht zu Ende, war ein Buch aus der Heimat, also eigentlich triviale Literatur. Es gibt da so ein Ermittlerduo aus Miesbach. Ich wohne ja in dieser Gegend. Ich habe den Titel jetzt immer mehr im Kopf, aber das ist so eine Reihe. Ich glaube, von Peter Förg und das hat sich jetzt ein bisschen auserzählt, finde ich, über die 5. Episode. Es ist aber immer nett zu lesen, weil man die Lokalitäten kennt.
Ja.
Und der Schriftsteller auch gebürtig ist aus Miesbach und sehr authentisch schreibt. Aber ansonsten muss ich sagen, beschäftige mich wirklich eher mit leichter Literatur, einfach um einzuschlafen, weil ich lese dann immer irgendwie nur eine Seite oder 2. Mhm. Die lese ich dann oft auch schon 3-mal an, weil okay, es ist Zeit,
ja,
das Licht auszumachen.
Ja.
Also Dinge wie Dan Brown gerne eher in Richtung, ja, der Thriller, der Krimis. Die schweren Sachen lese ich tagsüber. Mhm.
Okay. Du bist ja gebürtig aus der Region München, richtig?
Ich bin tatsächlich ein Münchner Prototyp, glaube ich, weil, so wie meine Mutter mir immer sagt, du bist sogar rechts der Isar geboren. Und das war damals scheinbar ein Markenzeichen, im richtigen Krankenhaus auf die Welt zu kommen. Also gebürtig rechts der Isar tatsächlich in München.
Was ist dein Lieblingsort hier?
In München?
Mhm.
Ich glaube, da gibt es mehrere. Also das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe nie in München selbst gewohnt. Also ich habe immer drumherum gewohnt, bin aufgewachsen in Tutzing am Starnberger See, also sehr schön. Wurde dann verschleppt nach Germering, also eher schwierig, aber sagen wir mal, dem Bedürfnis meines Vaters gehorchend, nicht mehr 2 Stunden Einfahrt- und Anfahrtsweg zu haben, damals noch mit Zug. Und bin immer drumherum geblieben, bis ich vor mittlerweile über 35 Jahren dann sozusagen in den Landkreis Miesbach gezogen bin. Mein Lieblingsort in München ist, glaube ich, schon Schwabing tatsächlich, weil ich dort lange Jahre in der Schule war, weil ich dort in der Ausbildung war, weil ich Schwabing einfach gut kenne. Mittlerweile mein Sohn dort lebt und Schwabing finde ich eigentlich, muss ich sagen, glaube ich, am spannendsten, aber es gibt viele andere schöne Orte. Aber ich bin nicht so sehr, wie soll ich sagen, für Heidhausen, Bogenhausen oder sonstiges. Bin ja beruflich in Grünwald, da ist auch schön, aber ein bisschen langweilig.
Welche Stadt hat dich zuletzt begeistert?
Zuletzt Lissabon, nicht alleine, sondern in Verbindung mit Dublin, weil ich ganz kurz hintereinander in beiden Städten nach langen Jahren mal wieder war. Mhm. Und ich in beiden Städten einfach erlebt habe, was die aus sich gemacht haben. Also insbesondere Dublin, fahre seit, glaube ich, 20 Jahren relativ regelmäßig nach Irland. Und da kann man die Entwicklung unglaublich gut verfolgen, was diese Stadt, die echt mal schlecht war und echt mal arm war, was die aus sich gemacht hat. Lissabon, weil es einfach eine tolle Stadt ist, mit viel Geschichte, mit tollen Leuten. Zuletzt war ich auch noch in Rom, also immer wieder ein Highlight, war auch lange nicht da. Aber ich glaube, die beiden Erstgenannten waren so die spannendsten tatsächlich in diesem Jahr.
3 Adjektive, wie andere dich beschreiben würden.
Oh, das ist immer ganz schwer, finde ich. Also, ich glaube, zielstrebig ist eines. Schon fleißig und arbeitsam, ungeduldig. Ist das Dritte.
Fleißig ist er nicht von der Schule übernommen worden, ne?
Das, nein,
ist
dann das hat sich Gott sei Dank gewandelt, aber das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Ja. Also, wenn ich meine Kinder anschaue, die haben das alle übernommen und.
Ja. Okay. Jetzt haben wir ja schon gehört, wie du zur Immobilienbranche gekommen bist. Das hast du ja uns ja schon dargelegt. Wenn du jetzt aber nochmal zurückschaust, was war dann so der Punkt, der dich auch begeistert hat, dann doch da reinzugehen? Oder war es dann am Ende, ich muss ja irgendeine Ausbildung machen?
Also sicherlich war es erstmal, man muss ja irgendwie eine Ausbildung machen, aber das ist ja in so frühen Jahren, wenn man wirtschaftliche Themen nicht im Fokus hat. Ja, also wenn man ja schön zu Hause wohnt und Essen und Sonstiges hingestellt bekommt, nicht ausschlaggebend. Aber natürlich war mir schon immer klar, nachdem ich ein relativ fleißiges, gut bürgerliches Elternhaus hatte, dass man was tun muss. Also mein Vater kannte ich eigentlich nur arbeitend oder im Jagdrevier. So.
Ja.
Die Arbeit war schon viel, viel mehr Zeit, die er aufgewendet hat dafür als für die Freizeit. Aber die Immobilie habe ich relativ schnell lieben gelernt, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich wieder Glück hatte. Ich hatte Glück, nach der Ausbildung übernommen geworden zu sein und relativ schnell Verantwortung bekommen zu haben. Mhm. Durch glückliche Umstände, weil ein Kollege einfach in Rente ging und der Vorstand meines damaligen Arbeitgebers einfach gesagt hat, der macht das ganz gut, dem geben wir jetzt eine Chance. Also junge Leute nach vorne gelassen hat. Und sobald man Verantwortung bekommt und diese auch sagen wir mal, positiv ausfüllen kann. Das ist ja wichtig, dass man nicht jetzt in Stress gerät und darüber verzweifelt und sagt, das kann ich alles nicht. Macht's auch Spaß. Und so ging das eigentlich immer fort. Also die Ausbildung habe ich dann beendet und bin noch 5 Jahre in der Wohnimmobilie sozusagen geblieben, aber dachte mir, das kann nicht alles sein. Also das war dann auch relativ schnell irgendwo, sagen wir mal, nicht mehr ganz so erfüllend. Und habe dann immer Glück gehabt, dass mich immer irgendjemand angesprochen hat. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal beworben, sondern es hat mich immer irgendjemand angesprochen, wobei ich nicht so viele Wechsel hatte tatsächlich. Also ich bin ein sehr treuer Mensch. Wo sich immer eine schöne Chance aufgetan hat, die immer mit einer tollen Herausforderung oder mit mehreren Herausforderungen verbunden war, die mich auf verschiedenste Bereiche der Immobilie, für dahin natürlich auch der Gewerbeimmobilie, haben kennenlernen lassen und es war kein Tag langweilig. Also wirklich auch der Wechsel. Ich habe in Augsburg gearbeitet, ich habe in Hamburg gearbeitet, jahrelang für eine Gesellschaft. Wir haben eine Kapitalanlagegesellschaft damals übernommen, die wirklich bearbeitungsbedürftig war. Und das waren extrem intensive, arbeitsame Jahre mit ganz viel Zeit, aber ich habe es nie bereut und mir wurde es auch nicht langweilig und ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob man jetzt 12 oder 14 oder 16 Stunden am Tag arbeitet. Wenn man es gar nicht mehr merkt, wie spät es ist, finde ich es am besten. Und wenn man gute Menschen um sich hat, mit denen man gerne arbeitet, muss ich mich nicht mehr über das Thema Work-Life-Balance unterhalten, sondern dann ist es einfach so, dass es einen erfüllt. Und das habe ich bis heute immer gefunden, Gott sei Dank. Also es gab nicht den einen Punkt, wo ich gesagt habe, bam, das war's jetzt und da muss ich unbedingt dabei bleiben, das ist eine Entwicklung. Aber ich kann auch nichts anderes. Also das ist so, hab ja schon mal gesagt, außer alte Vespas reparieren, das gelingt mir dann und wann. Also Ausgleich ist die Immobilie mit Sicherheit mein Leben und jetzt bin ich doch schon etwas gereifter und blicke ja, also ich bekomme schon diesen diesen Rentenbescheid, den großen.
Den großen. Muss ich dich bitten, prüf mal.
Wo so ein Datum drin steht, ja, das dieses Datum, also es überrascht mich immer wieder, aber nein, also ich hatte nie den Wunsch, woanders was anderes zu machen, tatsächlich, zumindest im Hauptberuf.
Okay. Du warst bei der Patrizia auch, ne?
Bei der Patrizia, genau, ja, auch 10 Jahre lang davon tatsächlich über 5 in Hamburg auf dem Außenposten, aber hochspannende Jahre.
Was hast du davon so mitgenommen?
Erstmal das für mich damals völlig neue Gebiet der Kapitalanlagegesellschaft bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft. Also ein völlig anderes Arbeiten in geregelten Fonds mit Auslandsimmobilien hatte ich vorher auch nicht tatsächlich dort auch ausländische Fonds betreut, gleich in der leitenden Position, weil wir nur zu dritt eben aus Augsburg nach Hamburg gegangen sind, um dieses Unternehmen, wie soll ich sagen, wieder nach vorne zu bringen, das dann ein bisschen gelitten hatte durch die Voreigentümer. Und da habe ich wirklich ganz viel auch gelernt während der Arbeit, weil diese regulativen Dinge, die du mit oder in der Bearbeitung eines oder mehrerer Fonds in dem Fall hast, mit Anlageausschusssitzungen und die ganze Regulatorik, das war mir komplett neu bis dahin. So, und das muss man schnell lernen, weil wir waren ja mittendrin in dem Thema und wir hatten damals schon irgendwie 3 Milliarden Assets an der Management vor der Brust und die mussten bearbeitet werden. Dazu war natürlich Hamburg ganz neu. Also ich war so Teilzeit-Hamburger, Montag hin, Donnerstag Nacht zurück. War nicht unbedingt das, was ich heute nochmal machen würde oder empfehlen würde, wenn man jüngere Kinder hat oder überhaupt, wenn man Kinder hat. Aber es war zumindest damals so spannend, dass ich den Entschluss gefasst habe. Es war eine tolle Zeit.
Okay. Seit wann bist du jetzt bei Rock Capital?
Mittlerweile im 9. Jahr.
Okay.
Das hat auch eine Bewandtnis. Also einer unserer beiden Gesellschafter, der Christian Lehler Wamro, war zu Zeiten der Patrizia mal ganz kurz noch ein Werkstudent bei mir tatsächlich.
Ach, was?
Den habe ich da kennengelernt. Der hat gerade fertig studiert und ist dann bei uns ins Unternehmen dann eingestiegen, sozusagen nach seiner Eigenschaft seiner Tätigkeit als Werkstudent. Und seitdem kennen wir uns und wir haben uns immer wieder getroffen. Ich habe also seine Laufbahn nach Patricia tatsächlich dann auch immer wieder verfolgt und wir haben uns immer wieder auf einen Kaffee getroffen und haben immer mal so um den heißen Brei herumgeredet. Also bevorzugt er, der immer gesagt hat, ja, wie ist es denn so und ist da noch toll? Aber es hat einfach nie gepasst. So, und irgendwann war es halt einfach so, ich bin aus Hamburg zurückgekommen nach München. Hamburg war eigentlich angelegt für 2 Jahre, bin dann tatsächlich über 5 Jahre geblieben. Bin zurückgekommen und irgendwie hat mir so ein bisschen der Reiz nach was Neuem gefehlt. Tatsächlich. Das, glaube ich, war wirklich so das erste Mal. Und wir saßen wieder mal am Tegernsee bei einer Tasse Kaffee. Und er hat wieder mal diese Frage gestellt, ja, wie schaut's denn so aus? Und dann habe ich gesagt, ach, jetzt könnte es eigentlich passen. So, dann war das eine Sache von, ich weiß nicht, 2 Tagen oder so. Dann hatte ich einen Vertrag von ihm in der Hand, den habe ich final dann unterschrieben. Und seitdem bin ich da und bin da auch sehr glücklich. Wir kennen uns jetzt, fast 30 Jahre. Ich durfte ihn begleiten. Er ist ja ein paar Jahre jünger als ich, nicht viel, aber ein bisschen. Und insofern haben wir gedacht, so als letzte Station, das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber nachdem ich ja immer lange wo war, teilweise einer Station von Patricia 16 Jahre am Stück, habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, das könnte jetzt eigentlich so nochmal ein Wechsel sein und dann aber nicht mehr. Ja. Und darf ich jetzt hier gar nicht sagen, nicht, dass er das hört am Ende, aber ich glaube, es sieht so ganz gut aus.
Läuft gut. Wäre blöd, wenn du jetzt das Gegenteil gesagt hättest. wenn du uns mal mitnimmst, also du bist Geschäftsführer Asset Management ist klar. Wie kann man sich so einen Tag von dir vorstellen?
Ja, da muss ich noch einwerfen. Bei uns ist das Thema Asset Management extrem vermietungslastig. Tatsächlich. Wir machen, sagen wir mal, das Asset Management, das man so kennt, wobei das ja auch eine riesige Bandbreite hat. Wir sind eher nicht die Excel-Schubser, sondern wir arbeiten aktiv an der Immobilie, aber mit einem ganz klaren Fokus auf Vermietung, weil wir einen großen Bestand haben. Und unser Bestand ist ja, sind wirklich Bestandsimmobilien, sind aber auch Neubauten, also die sind extrem breit.
Ja.
Wir haben 47 Objekte tatsächlich, wobei das noch nicht so viel an Zahlen aussagt, aber wir haben teilweise Objekte, die 43.000 Quadratmeter am Stück haben. Wir haben aber auch leere Grundstücke, die wir als Vorrat halten. Wenn morgen einer kommt, der sagt, ich brauche aber dieses und jenes, dann stehen wir parat und sagen, können wir bauen.
Könntet ihr, ja.
Können wir bauen, ja. Ganz genau. Okay. Also das ist so und insofern beschäftigen wir uns natürlich mit unserem Bestand sehr intensiv. So ein Tag sieht so aus, dass wir uns grundsätzlich in der Früh immer treffen zu einem kurzen Take-up. Was hat der Tag gestern gebracht? Gibt es irgendwelche Dinge, die offen sind? Gibt es irgendwie Ausbesichtigungen? Wir haben ja mit den Kollegen relativ viele Besichtigungstermine, wo immer mal eine Frage offen bleibt. Das versuchen wir in der Früh zu ergründen. Und dann geht jeder an die Arbeit. Und ich bin natürlich mittlerweile relativ häufig tatsächlich im Büro, weil ich nicht mehr jede Besichtigung begleite, muss ich auch gar nicht, da habe ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die das ganz alleine ganz gut kennen. Wenn es ein großes Gesuch ist, dann gehe ich schon mal mit, einfach auch um Präsenz zu zeigen. Ansonsten sind wir natürlich in der Geschäftsführung, sagen wir mal, mit strategischen Dingen beschäftigt. Auch wir haben, wie sicherlich viele anderen, relativ viele Meetings, arbeiten immer dran, die Meetingkultur ein bisschen einzudampfen. Aber auch das gelingt uns noch. Und ja, ansonsten Präsentationen, Gespräche mit Maklern, einfach um zu sehen, was braucht der Markt, einfach um den das Ohr am Markt zu haben, Leute zu treffen. Wir präsentieren Gott sei Dank relativ häufig und oft unser Angebot bei irgendwelchen größeren Mietinteressenten und ansonsten Gespräche mit Architekten, mit Planern, alles das, was so ein Immobilienmann den ganzen Tag macht.
Wenn du jetzt auch Rock Capital nochmal etwas näher beschreibst, seid ihr da eher Investor, Entwickler, Produktdesigner oder alles miteinander?
wir sind sicherlich alles miteinander. Also erstmal sind wir ein klassisches Family Office. Da behaupten ja viele von sich zu sein. Ich glaube, wir können es mit Fug und Recht behaupten, tatsächlich eines zu sein, weil wir schlicht und einfach nur zwei Gesellschafter haben. Wir haben zwei aktive Gesellschafter, die wirklich wie Kollegen für uns sind, die mit uns arbeiten, die auch geschäftsführende Gesellschafter sind, und wir haben kein Fremdgeld im Hause. Das ist sehr angenehm. Natürlich haben wir Objektfinanzierungen, klar, unser Geschäft ist so kapitalintensiv, dass wir nicht alles aus liquiden Mitteln stemmen können, aber wir sind da ganz klassisch unterwegs, wirklich immer Eigenkapital und eine Finanzierung drauf. Wir bezeichnen uns eigentlich als Projektentwickler, da kommen wir her. Haben aber den, glaube ich, gerade in diesen Zeiten großen Vorteil, dass wir eben einen schönen Immobilienbestand haben, der Miete bringt. Und von dieser Miete können wir gut leben.
Ja.
Das ist etwas, was gerade in Zeiten, die etwas schwieriger sind für Projektentwickler, uns natürlich ein extrem sanftes Ruhekissen geben, zu sagen, wir müssen jetzt nichts machen, wir müssen nichts verkaufen, wir müssen nicht jetzt unbedingt uns verkünsteln und irgendwie zu jedem Preis irgendwas auf den Markt werfen, nur damit wir das nächste Projekt machen können. Wir haben immer Projekte am Laufen. Wir sind in der glücklichen Lage tatsächlich, dass wir ganz häufig schon Vermietungssituationen haben, die auch die Erwartungen der Banken längst übererfüllen, zu einem Zeitpunkt, wo wir das Bauen noch gar nicht angefangen haben. Das gelingt nicht immer, aber es gelingt häufig, und das ist eine wunderbare Sache. Ansonsten, Rock Capital ist jetzt über 20 Jahre alt mittlerweile, also 20, Jahre alt. Wir haben 70 Mitarbeiter. Standort ist ja tatsächlich ausschließlich Grünwald bei München. Wir haben einen Kollegen, der sitzt so zwei Tage in Frankfurt, ein Architekt, aber die meiste Zeit ist er auch bei uns. Und wir haben uns einfach auf die Fahnen geschrieben, hier zu bleiben, also in der Region zu bleiben, mit dem ganz einfachen Hintergrund, haben wir nicht genügend Leute, also um uns auszudehnen, ist ja auch überhaupt nicht unser Ziel, das Unternehmen jetzt irgendwo in eine, auch Personalstärke zu treiben, die auch nicht mehr handelbar ist. Und wir merken schon, so der Sprung, den wir die letzten 5 Jahre gemacht haben, von 35 zu 70 Mitarbeitern, also eine Verdoppelung, das bringt schon mit sich, dass man sich sehr, sehr viel intensiver mit dem Thema Personal, Personalsuche, mit den Befindlichkeiten, mit der Organisation beschäftigen muss. Und das ist einfach Zeit, die ist zwar super sinnvoll eingesetzt, aber sie fehlt dir irgendwo, oder du musst Menschen suchen, die das für dich erledigen.
Kam das relativ schnell von 35 auf 70?
Also wir haben natürlich über unsere Projekte, unsere großen Projekte wie das Hetz in Aschheim mit 43.000 Quadratmetern zum Beispiel, relativ schnell auch während Corona Menschen einstellen müssen, insbesondere im Bereich der Technik, der Architektur. Wir sind ja ein Haus, das sich auf die Fahnen schreibt, wirklich ein vollstufiges Haus zu sein. Und insofern leisten wir uns Mitarbeiter und Kompetenz in allen relevanten Disziplinen, bis hin zum eigenen Property Management, weil wir da einfach festgestellt haben, dass es uns am besten tut, wenn wir die Leute im Hause haben, weil wir den schnellsten Zugriff haben und auch die schnellste Umsetzung unserer Strategie. Aber wir haben Architekten, wir haben Bauingenieure, wir haben das Thema Projektentwicklung wirklich mit Städteplanern, mit sogar Gartenbauarchitekten. Wir haben das Thema Finance natürlich wie alle anderen. Wir haben das Thema Transaktionen mit entsprechend versierten Mitarbeitern. Und so alle Bereiche, von denen wir denken, dass es wichtig ist, die Leute auf der Payroll zu haben. Natürlich bauen wir nicht selber, wir haben kein eigenes Bauunternehmen, aber wir sind in jedem Projekt, ich sage mal, obendrauf in der Oberbauleitung. Also wir arbeiten natürlich mit externen Architekturbüros, auch sehr, sehr glücklich darüber, dass wir bei verschiedensten Objekten ganz unterschiedliche Architekten kennenlernen, die einen ganz unterschiedlichen Ansatz haben. Das braucht man auch. Du kannst nicht immer nur mit den gleichen arbeiten. Der eine kann das gut, der andere ist im Denkmalschutz besser. Aber unsere Leute sind zumindest so weit, dass sie auf der Baustelle die Oberbauleitung machen und einfach die externen steuern, und damit fahren wir ganz gut. Und da gibt es sicherlich verschiedenste Modelle in dem Bereich. Wir sind einfach felsenfest davon überzeugt, dass wir die relevanten Disziplinen im Hause brauchen. Und insofern sind wir tatsächlich die letzten 5-6 Jahre haben wir uns verdoppelt.
Okay,
tatsächlich.
Krass.
Aber es war immer nötig. Und wir stellen nicht Menschen ein, nur weil wir jetzt denken, ah ja, du fühlst dich besser, wenn du noch irgendwie einen Mitarbeiter mehr hast, sondern wir achten sehr drauf. Drum sind wir vielleicht immer ein bisschen tatsächlich unserem Bedarf auch hinterher. Für uns ist wichtig, dass wir Leute nicht nach Abschluss eines Projektes nicht mehr beschäftigen können. Also es ist immer der Gedanke zu sagen, können wir diese Leute dauerhaft behalten? Können wir ihnen eine Perspektive geben? Natürlich kannst du für 2 Jahre dir mal schnell jemand einstellen und du hast ein Riesenproblem weniger. Wir könnten an manchen Baustellen bestimmt noch 2, 3 Architekten, Bauingenieure brauchen und kämen wesentlich schneller davon. Aber was machst du danach, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist? Du hast ja heute keine Garantie, dass du gleich ein Anschlussprojekt hast. So, wir haben jetzt 3 große Projekte, die wir gleichzeitig haben, neben einigen kleinen, die gar nicht so, sagen wir, bei uns so relevant ins Kontor schlagen. Aber wir wissen nicht, ob wir in 3 Jahren wieder 3 Projekte haben oder vielleicht nur 2 oder nur 1 machen. Also wir erlauben uns ja, dass wir uns wirklich auch den Markt dort anpassen. Und wichtig ist für uns, dass wir den Leuten nicht sagen müssen, ja, jetzt tut's uns leid, musst du was anderes suchen.
Ja. Du hast das Hetz eben schon erwähnt. Das hatte ja ursprünglich einen anderen Ausgangspunkt.
Grinst du?
Wie hast du das persönlich erlebt in der Phase?
Also ich habe das Hetz, damals hieß es ja noch nicht Hetz, wirklich vom Tag 2, sage ich mal, im Einkauf war ich tatsächlich noch nicht bei Rock Capital, also es war schon Bestand, als ich kam, aber es war ein Bestand, der noch nicht entwickelt war. Und den ersten Tag der Vertragsverhandlung mit dem damals bestbewertesten DAX-Unternehmen Wirecard, den habe ich erlebt und habe auch die ganzen Vertragsverhandlungen natürlich mit meinen technischen Kollegen geführt, mit den Anwälten geführt und es waren sehr lange Verhandlungen. Wir haben sehr, sehr lange verhandelt und die Arie habe ich komplett durch, habe natürlich dann auch die nicht minder anstrengende Planungsphase nach Abschluss des Mietvertrags, den haben wir ja im Dezember 2018 geschlossen, ganz 2019 dann geplant, eine sehr, sehr, sehr anstrengende und herausfordernde Planungsphase, muss ich wirklich sagen. Also wir haben viel über kugelsichere Scheiben, Hubschrauber, Landeplätze und so Dinge gesprochen, die man sonst nicht jeden Tag hat in der Immobilie. Aber es ist ja auch wieder, man lernt immer dazu. Bis wir dann so Anfang 2020 schon merkten, die Teilnahme an Showfixen wurde ein bisschen geringer. Also es waren immer weniger Menschen. Aber es war noch nichts zu merken. Als dann die Teilnahme und auch das Feedback zu offenen Themen wirklich sehr reduziert wurde, haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht und dann kamen ja auch relativ schnell die ersten Berichterstattungen über irgendwelche Whistleblower oder sonstige Menschen, die irgendwie gedacht haben, sie wüssten was, wobei sie ja gar nicht so falsch gelegen sind. Und wir waren natürlich von der Insolvenz von Wirecard im, glaube ich, Juni 2020, sagen wir mal, nicht mehr so extrem überrascht. Aber natürlich ist es ärgerlich, wenn du einen Single-Tenant verlierst, wo du so viel Zeit investiert hast, sicherlich auch schon Geld investiert hast in Planung. Gott sei Dank haben wir nichts gebaut. Und der bricht dir weg von heute auf morgen für 43.000 Quadratmeter in einem Objekt in Aschheim, also nicht München Innenstadt, wo du nur 2-mal mit dem Finger schnippen musst und die nächste Kanzlei steht da und sagt, darf ich es bitte haben, sondern du wirklich schon was tun musst, dass du vermieten hast. Ja, aber wir waren plötzlich mittendrin in dem, glaube ich, größten Wirtschaftskrimi der Nachkriegszeit tatsächlich, hatten keine Ansprechpartner mehr, hatten ein geplantes Objekt und was ja erschwerend hinzukam, wir waren in der ersten Corona-Phase damals.
Ja, stimmt.
So.
Ja.
Also es war irgendwie alles, alles, was man nicht gebraucht hat, war da, aber es hat uns auch animiert, wir mussten einfach drüber nachdenken. Also wir konnten uns immer hinsetzen und sagen, oh ja, jetzt lecken wir unsere Wunden und dann weinen wir ein bisschen. Ja, wir haben sicherlich 2, 3 Nächte mal nicht ganz so gut geschlafen, aber es hat uns extrem motiviert und es hat uns im Team motiviert. Das war ganz toll. Und wir haben wirklich relativ schnell begonnen, auch unter dem Gesichtspunkt der Pandemie, die damals ja ganz neu war. Wir haben ja alle gedacht, das dauert jetzt irgendwie 4 Wochen und dieser Witz wieder vorbei. So, ja. Haben aber dann während dieser Zeit schon gemerkt, verdammt, das dauert irgendwie länger und es wird immer komplexer. Und dann kam eben das Thema Homeoffice, diese Kasernierung sozusagen, die wir auch voll mitgemacht haben. Also wir haben wirklich, glaube ich, am 15. März 2020 unser Büro geschlossen, alle Mitarbeitenden ins Homeoffice versetzt und hatten auch diese Thematik dann begleitend, dass wir plötzlich nie mehr diesen Austausch hatten, weil unser Haus lebt einfach von der Kommunikation. Also dadurch, dass wir alle in einem Haus sitzen, sprechen wir unheimlich viel miteinander und lösen Probleme gleich. Also wenn wir irgendein Thema haben, dann gehen wir dahin und sagen, lass uns mal drauf gucken. Mhm. Das ging plötzlich nicht mehr. Natürlich waren wir auch organisiert und sortiert und haben unsere Teams-Meetings, wir haben damals alle Teams dann kennengelernt, abgehalten, aber es war nicht mehr das Gleiche. Aber wir haben relativ schnell einen ersten Plan entwickelt, was wir mit dem Hetz tun mussten. Also Punkt 1 war, kein Single-Tenant mehr, das Haus multitenant-fähig machen. Das ging gut, weil wir 9 Erschließungskerne hatten in dem Haus. Und das muss man dazu sagen, das Haus ist ja gewachsen. Also das Haus ist ja, also nicht ganz 2/3 war es Bestand und den Rest haben wir dazugebaut. Und haben uns ganz konsequent darauf ausgerichtet, dass wir das Haus multitenant-fähig machen, weil uns klar war, du findest also once in a lifetime einen Mieter über 40.000 Quadratmeter und ob der dann nach Aschheim geht, Frage. So, das wollte man nicht abwarten, haben es multitenant-fähig gemacht und dann haben wir alles einfließen lassen, was uns täglich so berührt hat, was wir täglich gelesen haben, was täglich diskutiert wurde. Weil relativ schnell kam ja das Thema auf Homeoffice und was kommt danach? Ja. Also das hat ja gar nicht lange gedauert. Also es ist ja nicht eine Diskussion, die man jetzt erst seit einem Jahr führt, sondern das kam, also ich sag mal ein halbes Jahr nach der Pandemie kamen schon die ersten Berichterstattungen. Ja, was passiert denn? Dann kommen die Leute wieder. Und wir haben einfach versucht, die richtigen Leute um uns zu scharen. Also es ist jetzt nicht alles, das können wir uns nicht alles selber auf die Fahnen schreiben, sondern wir haben natürlich auch Glück gehabt, dass wir wirklich mit Innenarchitekten arbeiten durften, die einfach das gleiche Verständnis hatten und die alle Feuer und Flamme waren für dieses Produkt, das wir uns überlegt haben, nämlich dieses Hetz. Und von Anfang an war klar, und das war auch der Slogan Tag 2, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, weil der Mensch so ein bisschen verloren gegangen ist damals in dieser ganzen Pandemie. Und wir wollten einfach die Chance nutzen zu sagen, ja, wir haben eine Lösung für die Frage, was musst du denn tun, dass Menschen wieder gerne ins Büro kommen? Und so ein bisschen ausschlaggebend war für uns auch eine beiläufige Frage einer Kollegin in unseren täglichen Teams-Meetings. Und da waren alle Kolleginnen und Kollegen immer drin, die zu Hause keinen Platz hatte zu arbeiten. In der Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in Sendling. Ihr Mann war auch extrem tätig, also die konnte nicht mehr zu Hause arbeiten. Und dann hat sie sich einen Wohnwagen gemietet. Mhm. Hat sie vors Haus gestellt, hat im Wohnwagen gearbeitet.
Ja.
Und mit so einem WLAN-Verstärker, also abenteuerlich, ja, aber die Leute sind kreativ. Und wir sind damals ja auch umgezogen, also hatten wir das Büro im Bavaria Filmgelände, haben dann ein schönes Haus gekauft in Grünwald, das haben wir während Corona
auch umgebaut. Noch in der Zeit.
Auch noch, genau, mit dem Gedanken, das machen wir in 6 Monaten fertig. Wir haben dann, glaube ich, 2 Jahre dafür gebraucht, aber nicht nur wegen Corona, sondern weil sich auch viele bauliche Dinge ergeben haben, aber nichtsdestotrotz, wir waren dann mit dem Haus relativ fertig und die Kollegin hatte irgendwas von der IT gebraucht und hat das abgeholt in dem Haus. Wir durften ja alle nicht hingehen, aber sie alleine durfte hingehen, hat irgendwie in Bildschirm abgeholt und in diesem Teams-Meeting hat sie gesagt, Mei, ist das schön, wann darf ich denn wieder ins Büro? Und das war für uns wirklich so eine Initialzündung, dass wir gesagt haben, boah, wir sind voll auf dem richtigen Weg, wir müssen das wirklich schön machen und wir müssen alles denken, was irgendwelche Menschen schon mal geäußert haben, wie können wir Menschen entspannen? Wir haben immer versucht, auch unsere Mitarbeiter zu hören und wir haben immer wieder gesehen, so ganz banale Dinge, wenn du ein Meeting hattest und das hat mal länger gedauert, sondern wurden immer die kleine Kinder hatten, die nur im Kindergarten waren, die wurden immer brutal nervös. Bis dahin, dass sie sagen, ich muss jetzt gehen, weil sonst ist mein Kindergartenplatz weg, weil die warten nicht.
Ja.
Also musst ja das Kind irgendwie abholen. Also meine sind mittlerweile zu alt, aber offenbar ist es heute so, dass man die wirklich pünktlich abholen muss. Ansonsten 2 Abmahnungen, dann bist du den Platz los. So. Und wir haben gesagt, das ist ja eine Situation, die darf es ja eigentlich gar nicht geben. Du kannst die Leute nicht unter Druck setzen dadurch, dass du sagst, sie müssen pünktlich um 17 Uhr jetzt in einem ganz anderen Stadtteil sein und ihr Kind abholen. So, das hat uns auf die Idee gebracht, wir brauchen eine eigene Kita. Ja, und so, da kam eins zum anderen, dann dieses ewig diskutierte Thema, wo gibt's denn hier Essen? Ja, so, also das haben wir im eigenen Leib erlebt, weil Grünwald ist jetzt, sagen wir mal, nicht so super versorgt. Im neuen Haus haben wir, oder in unserem jetzigen Haus haben wir eine riesige Mitarbeiterküche gebaut. Das hatten wir vorher gar nicht. Also diese einfachen Dinge, die auch das, völlig banal klingen, haben wir
eingebaut. Das ist doch auch Puls der Zeit jetzt, oder? Wenn ihr absolut. So eine Mitarbeiterküche habt, da treffen absolut. Sich doch alle, oder?
Absolut.
Und da finden die Gespräche ja. statt, ja. diese zufälligen Begegnungen.
Also damals war es wirklich noch Essen.
Ja. ja,
also die Leute müssen irgendwie was kochen ja. können, weil du bist ja auch nicht jeden Tag, kann sich auch nicht jeden Tag jeder leisten, dass er sie irgendwo essen kommen lässt oder kauft. Die Leute bringen sie was mit, das wollen sie warm machen. Das war damals der Hauptgedanke. Heute ist die Küche, das ist ein Arbeitsplatz, das ist ein Kommunikationszentrum. Ja. Da sitzen mittlerweile Kolleginnen und Kollegen, die finden das da besser als am Arbeitsplatz, weil sie sagen, boah, da habe ich so ja. super meine Ecke oder da bringe ich meinen Hund mit, der stört da keinen. Und also die Küche ist, das ist eigentlich unser bestes.
Wie zu Hause. Ja. Wenn du eine gute Küche hast, ja. ist alles da, alle Partys,
absolut.
Oder?
Und wenn unsere Leute gebündelt irgendwo treffen willst,
dann in der Küche.
Küche.
Absolut, ja. das ist so. Und
ja, das heißt, du hast aber auch ja die ganzen Mieter mit begleitet.
Ja.
Und mitbegleitet, wie die auch sich intern transformieren. Also ne, wie sich das Gebäude entwickelt hat, aber auch wie die ihre Strukturen angepasst haben nach Corona, richtig?
Absolut, ja. Also das war auch so ein Punkt, was uns sehr viel Know-how gebracht hat, die Diskussion insbesondere mit den ersten Suchenden, die ja, es hat sich gehalten bis heute, alle mit dem gleichen Gedanken kamen. Wir sind in einem Change-Prozess, weil wir natürlich auch Homeoffice haben. Viele schon gemerkt haben, dass das nicht so super ideal für ihr Business ist, dass sie es vielleicht nicht mehr ganz zurückfahren können, dass sie aber alles tun wollen, um die Mitarbeiter das Erscheinen im Büro so angenehm und erstrebenswert wie möglich zu machen. Wir haben ganz unterschiedliche Mieter erlebt, die aus ganz unterschiedlichen Situationen kamen. Also klassisches Gebäude aus den 70ern, Verzimmerung. Aus einer Zeit, wo man sich noch hierarchisch dadurch sozusagen, wie soll ich sagen, ja, abgeglichen hat, dass der eine zwei Fenster hatte und der andere drei und der nächste hatte dann ein Eckzimmer mit Sekretärin. Ja, das war die Denke. So bin ich aufgewachsen, tatsächlich beruflich mit so einer Denke. Und aus solchen Strukturen kamen ganz viele Mieter, die aber auch gemerkt haben, es ist nicht mehr an der Zeit. Wir wollen, damals war das der Begriff New Work noch ganz neu. Der ist auch so ein bisschen entstanden, aber auch heute noch Mietinteressenten, die zu uns kommen, sagen, ja, wir wollen jetzt auch New Work. Aber sie wissen gar nicht, was
das ist
und wie das geht. Aber sie sind ja. total dankbar,
ja.
wenn man sie an die Hand nimmt. Und ja. und wir haben da so einen schönen eigenen Bereich, der Workplace-Strategie heißt, wo wir den Leuten einfach zeigen, wie kann sowas aussehen. Und du tust sie natürlich extrem viel leichter, wenn du nicht nur schöne Bilder hast, sondern Leute einfach an der Hand nimmst und sagst, pass auf, jetzt zeige ich dir mal die Situation live beim Mieter, kannst mit dem reden. Und der hat das so gemacht und der ja. hat das so gemacht. Also
ihr geht mit potenziellen neuen Mietern in eure Gebäude und könnt denen zeigen. Und
das ist unser größter Vorteil, dass wir eben Muster besichtigen können und dass Menschen, die im Zweifel sind, und es ist ja schon ein Riesenthema, also wenn du heute so ein Unternehmen mit irgendwie 450 Mitarbeitern verlagerst, das ist ja also ja. nicht nur eine logistische, sondern es ist auch eine menschliche Herausforderung. Ja. So ein Change-Prozess, da hast du ja immer welche, die sagen, ja, super, aber ich wohne hier 5 Minuten entfernt und jetzt muss ich da 20 Minuten hinfahren. So, also das sind ja einfach emotionale Befindlichkeiten, die du den Leuten gar nicht nehmen kannst. Du kannst es nur so schön wie möglich machen, aber man muss immer die Leute mitnehmen. Und natürlich sind Unternehmensverantwortliche, Unternehmenslenker, Betriebsräte immer in dieser Situation, dass sie vielleicht noch nie umgezogen sind oder vor 20 Jahren das letzte Mal umgezogen sind und gar nicht wissen, wie geht das heute? Was kommt auf mich zu? Und wir zeigen einfach Muster. Ich sage immer, es ist unser Musterkoffer und Sie können auch sprechen. Einfach mit dem Geschäftsführer vom Unternehmen XY, der vor einem halben Jahr angezogen ist, der jetzt eine Mischung hat aus Open Space und Hotdesks und ein paar Büros für besondere Anforderungen. Personalabteilung halt immer so ein Thema natürlich in sich abgeschlossen. Bis hin zu kompletten Open-Space-Lösungen. die wir auch haben, wo du einfach arbeitest mit ein paar Silent Rooms, mit Phoneboxen, aber auch so Dinge wie Prayer Rooms oder Mutter-Kind darf man ja nicht mehr sagen. Wir sagen jetzt immer mitarbeitende Kindbüro, weil es gibt ja auch Väter-Kind, also Büros. Tolle Sachen haben wir auch gelernt, ja, dass sowas total gut ankommt. Wenn du einfach dein Kind, wenn es mal ein bisschen kränkelt, du bringst es einfach mit, hat einen Spielteppich, hast ein bisschen Spielzeug und du kannst einfach in Ruhe arbeiten. Tolle Geschichte.
Ist die Nachfrage nach Büroimmobilien steigt stetig oder was würdest du sagen?
Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büroimmobilien ist gut vorhanden. Ob sie stetig steigt, ich glaube, das kann man gerade in der heutigen Situation nicht sagen. Was auf alle Fälle steigt, ist die Nachfrage nach Qualität. Objekte, die, sagen wir mal, irgendwie jetzt 40 Jahre alt sind, wo der Eigentümer wenig bis nichts investiert hat und sie einfach nicht angepasst hat, die kannst du auch meistens über den Preis nicht mehr vermieten. Also da ist nicht mehr das Thema, oh ja, das kostet nur 10 Euro Miete. Ja, da gibt es natürlich immer ein paar, die sagen, ja, ich bin so preisintensiv, ja, dem Vertrieb ist es wurscht. Aber das ist nicht mehr die Masse. Was wir erleben ist, dass Mieter auch in sagen wir mal, B-Lagen bereit sind, eine vernünftige Miete zu bezahlen, wenn sie gute und sehr gute Qualität dafür bekommen. Und da ist die Nachfrage gut. Das haben noch nicht alle verstanden, dass man investieren muss. Und dass der Mieter nicht bereit ist, erst zu kommen und zu sagen, ja, die werden schon was machen. Die Zeiten sind vorbei. Und es wird mit Sicherheit Objekte geben im Altbestand, in Lagen, die einfach keine Chance mehr haben. Da muss man einfach auch ganz klar sagen, manchmal ist die Abrissbirne dann die einzige Lösung. Aber das schadet auch nichts. Es ist eine Erneuerung.
Ja. Es ist eben immer, wenn eine Immobilie zu lange leer steht, ne? Egal ob jetzt groß oder klein. Also ich bin jetzt bewusst bei uns, ich komme ja aus Celle, ist ein Karstadthaus jetzt leer seit, ich glaube, 3 Jahren, ich weiß gar nicht genau. Der Verfall jetzt der Fassade, das ist unfassbar. Ich habe es mir bewusst angeguckt jetzt, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht.
Ja, das geht extrem schnell. Ja,
das vor allem, geht wirklich schnell.
Wenn sich keiner mehr drum kümmert.
Ja.
Aber das ist so ein Thema. Also dieses Warten auf den Mieter. Also wir haben die ganz klare Erfahrung gemacht, du musst in Vorleistung gehen und du musst den Leuten was zeigen und du musst authentisch sein und vor allem dann das auch erfüllen, was du den Leuten sagst. Ja. Und vielfach helfen da einfach nicht mehr die schönen bunten Bilder, die heute ja mittlerweile über KI so toll gemacht werden können. Aber ich sage immer, Muster, das ist das Beste, ja, und sprechen. Also diese Kommunikation auch mit Menschen, die diesen Schritt hinter sich gebracht haben, zu sagen, ich gehe jetzt dieses Wagnis ein oder dieses, ja, das ist ja schon ein Abenteuer. Also wenn du so große Unternehmen auch umziehst. Ja. Und vielfach findet man dort ja auch dann Beruhigung, wenn die Leute sagen, ach, weißt du, wir sind in einem Wochenende umgezogen, wir haben die und die Firma gehabt, die haben das alles super gemacht und gebaut, ist alles toll und guck dir es an.
Ja.
Das beruhigt den einen oder anderen tatsächlich.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Lass uns doch mal kurz den Blick auf eins eurer anderen Projekte werfen, ja. Das Monaco.
Ja, unser Schätzchen.
Ja, das dann erzähl mal vom Schätzchen.
Ja, also das Monaco ist ja ein eher kleines Projekt, das wir gerade bauen im Münchner Werksviertel. Das Werksviertel sicherlich mit, wenn nicht das, spannendste Viertel momentan in München zumindestens. Auf Sicht, weil im Werksviertel, glaube ich, es erstmals gelungen ist, in der ansonsten ja immobilientechnisch eher konservativen Stadt München, Dinge wie Arbeiten, wie Leben, also Wohnen, Dinge wie Kunst und Kultur, wie Ausgehen, wie Essen, wie Spaß, wie Veranstaltungen zusammenzubringen auf einen Fleck. Also das, was andere Städte schaffen, also wenn wir ich will gar nicht mit New York anfangen, aber wenn wir uns London anschauen oder sonstige europäische Hauptstädte, da gibt es solche Flächen ganz viele und solche Viertel ganz viele, die einfach bunt sind und wo nicht um 17 Uhr oder um 18 Uhr die allermeisten Lichter ausgehen.
Yeah.
So, das da ist sicherlich das Werksviertel in München ein absoluter Prototyp dafür. Wär schön, wenn es weitere gibt, aber man muss auch wissen, wie viel Arbeit das Werksviertel gekostet hat, den Eigentümern, und wie viel Duldsamkeit und wie viel Durchhaltevermögen, das muss man wirklich sagen, um das draus zu machen. Aber in diesem Werksviertel haben wir eines der letzten Grundstücke im wirklichen Werksviertel. Also Werksviertel hat ja auch so eine Ausdehnung genommen. Also der Werksviertel geht ja in der Diktion relativ weit, aber es gibt für mich so ein Kernwerksviertel, das ist einfach um den Knödelplatz herum. Also was früher ja alles mal Pfanni war, haben wir eins der letzten, ich glaube sogar das letzte Grundstück damals kaufen können und bauen dort jetzt das Monaco. So, Monaco heißt Monaco, wir suchen die Namen ja immer selber aus, weil uns die Stadt München den Gefallen getan hat, die Straße davor und den Platz Helmut-Dietl-Straße zu nennen. So, Helmut-Dietl, Menschen in meinem Alter wissen, wer Helmut-Dietl ist, hat natürlich den legendären, unter anderem legendären, der legendäre Regisseur für die wunderbare Serie Monaco Franze, den, glaube ich, in München fast jeder kennt und auch junge Leute mittlerweile kennen, weil die Folgen sehr häufig in Kino, Mond und Sterne und so weiter immer wieder gebracht werden. Aber für mich ein Highlight sozusagen des Lokalkolorits. Und ja, also für uns war klar, das müssen wir aufnehmen, Helmut-Dietl, Monaco. Und gab es auch noch nicht. Insofern haben wir gesagt, das heißt Monaco. Monaco ist deswegen besonders, weil grundsätzlich wie bei allen anderen Objekten, die wir neu bauen oder umbauen, wir versuchen immer ein bisschen die Nase vorn zu haben in verschiedenen Themen und wir das Thema Nachhaltigkeit wirklich versuchen zu leben, nicht nur irgendwo in einem Prospekt zu schreiben, sondern wirklich Beispiele zu bringen. Ich sage immer, du musst eine Geschichte erzählen können, du musst darauf hinzeigen, so damit es jeder versteht. Und in der Immobilie wird ja die letzten Jahre gern der Begriff Cradle to Cradle so hervorgehoben. Ich glaube, die wenigsten Leute wissen, was es tatsächlich ist. Also man kann es vielleicht noch ins Deutsche übersetzen, aber die wenigsten Leute wissen, wie es wirklich geht. Wir haben auch da wieder Glück gehabt und haben Architekten getroffen, in dem Fall niederländische Architekten, die zu uns kamen und gesagt haben, dürfen wir mal eine ganz verrückte Idee haben? Und da sind wir immer dabei. Also wenn jemand sagt, wir haben da eine ganz andere Idee, dann sagen wir, zeig sie uns bitte. So, und das haben sie uns gezeigt in Form einer extrem besonderen Fassade. Dadurch, dass das Haus nicht groß ist, haben wir natürlich, sagen wir mal, lange damit ja uns fast abfinden müssen, dass wir einfach so einen Büroriegel dahinstellen. Du musst ja gucken, dass das Grundstück irgendwie ausnutzt, aber das haben wir nur zu zwei Dritteln zugelassen und haben gesagt, ein Drittel widmen wir einfach einer völlig anderen Architektur. So, also wenn man Monaco heute anschaut, dann ist in etwa zwei Drittel ein klassisches Rechteck und ein Drittel eine völlig verschobene Architektur mit Ecken und Kanten. Da ist nichts im rechten Winkel, mit Terrassen auf jedem Stockwerk, einer extremen Begrünung. Und wir wollten uns nicht damit abfinden, dass wir dort wie viele andere Gebäude einfach so eine klassische Stahl-Glas-Fassade errichten. Und da kamen uns die Architekten mit ihrer verrückten Idee sehr entgegen, die gesagt haben, naja, bei uns in Holland, da gibt es so ein kleines Unternehmen, die heißen Pretty Plastics. Und die hatten so eine Idee, dass sie für eine öffentliche Schwimmhalle in, ich glaube, es war Eindhoven, eine Fassade gesucht haben und gesagt haben, wir müssen was Nachhaltiges machen. Und sie haben die Bevölkerung aufgerufen, Plastikmüll zu sammeln. Aus diesem Plastikmüll haben sie in Manufakturarbeit Fassadenschindeln entwickelt, also Plastik geschreddert, gefärbt und wirklich im Spitzgussverfahren gepresst und haben daraus diese Fassadenschindeln gemacht und haben diese Schwimmhalle, öffentliche Schwimmhalle, komplett eingekleidet mit diesen Schindeln. So, jetzt muss man wissen, dass Baustellen weltweit in etwa für 40% des Plastikmülls verantwortlich sind. Und wir fanden das eine tolle Idee, dass wir gesagt haben, also mit Müll aus Baustellen, alten Kunststofffenstern, alten Rohren, Isolierungen und so weiter, eine Fassade zu machen. tolle Idee. Haben wir uns damit beschäftigt, sind natürlich sehr schnell an die Wand gefahren, weil natürlich keine deutsche Brandschutzzulassung für diese Studie vorlag. Also wir haben alles durchlebt, wir haben sie uns erkämpft. Mittlerweile gemeinsam mit Pretty Plastics und durch verschiedene Kompensationsmaßnahmen dürfen wir sie verbauen. Ein Drittel der Fassade sind rund 20.000 von diesen wahnsinnig schönen, bunten, changierenden Schindeln, die in einem tollen Farbmuster angelegt werden. Und zwei Drittel des Hauses sind aus recycelten Klinkersteinen. Das sind ungefähr 60.000 Stück aus industriellem Abbruch, also alte Lagerhallen, weil diese Klinkersteine, das sind Vollziegel, also ohne Hohlräume, Vollbrand, die kannst du heute gar nicht mehr kaufen. So, und was wird aus diesen Steinen gemacht? Normalerweise werden sie geschreddert und irgendwo in Straßenbau eingebracht, also verschwendet. Wir kaufen diese Steine, die Steine werden gesäubert, also der alte Putz wird abgeschlagen, sie werden sortiert auf Paletten, farbig sortiert und wir bekommen eine komplett neue Fassade aus teilweise über 100 Jahre alten Klinkersteinen. Das ist Cradle to Cradle, weil diese Steine kannst du bestimmt noch 10-mal verwenden und die Plastikschindeln haben schon sozusagen nennen wir es mal Garantie, eine Zusicherung, dass du sie 8-mal wieder schreddern kannst und 8-mal neue Schindeln draus machen kannst. Also ich glaube, das ist eine Blaupause. Wenn jemand Cradle to Cradle erklärt haben will, dann erzählen wir es gerne.
Aber ihr wollt es ja gar nicht abreißen, weil ihr ja die Qualität baut und dass er die nächsten 100 Jahre steht.
Also wir reißen es mit Sicherheit nicht ab, das ist klar. Aber wir sind ja nicht die letzte Generation, hoffentlich. Und ich glaube schon, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Immobilien immer weiter gedacht werden muss, dass man Immobilien nicht nur für eine Lebensphase baut. Wenn man Immobilien intelligent baut und Grundrisse zumindest flexibel baut, dann kann man die immer wieder verwenden, weil die Materialien sind heute einfach so gut, dass sie mit Sicherheit nicht in 100 Jahren kaputt sind. So, und das ist auch so ein Thema in der Nachhaltigkeit, mit dem wir uns sehr beschäftigen, einfach Immobilien auch für die nächste und übernächste Generation zu gestalten. Und da muss man einfach kleine Schritte gehen und natürlich kostet das Geld. Also so eine Fassade in einem Monaco, die wäre Stahlglas deutlich billiger, aber sie wäre auch wesentlich weniger spannend und es ist einfach ein tolles Haus.
Das Schätzchen.
Es ist ein Schätzchen, weil es so klein ist und weil wir einfach sowas Besonderes machen und weil es einfach ganz anders sein wird als die umliegende Bebauung, ohne dass ich die jetzt irgendwie schlecht reden möchte, aber so ein klassisches Bürohaus kennt jeder. Und natürlich wir haben dort ein bisschen über 4.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Das sind natürlich auch schöne Immobilien für so einen Single-Tenant, der sagt, boah, da identifiziere ich mich, da schraube ich meinen Namen hin. Ja. So.
Ich habe nochmal eine persönliche Frage an dich. Was war das spannendste Projekt deiner Karriere?
Boah. Einzelprojekt, glaube ich, wirklich das Hetz, weil es so herausfordernd war, weil es so besonders war und weil wir einfach so richtig gelegen sind mit unseren Überlegungen. Zu dem Zeitpunkt haben wir ja nicht gewusst, sind wir jetzt völlig daneben, bekommen wir das Geld irgendwann wieder. Also alles, was wir dort reingesteckt haben, ist es verloren. Sind unsere Überlegungen einfach völlig für die Katze? Nein, das Hetz war sicherlich das spannendste Projekt in dieser Kombination der Situationen auch und des Erfolges, das das Hetz hinterher hatte, auch medial. Wir haben riesige Presse-Clipping-Mappen, wir waren zweimal im Fernsehen damit, unzählige Veröffentlichungen teilweise weltweit in Architekturmagazinen. Wir haben mittlerweile den 6. Architekturpreis dafür bekommen, für dieses, also Innenarchitekturpreis, richtigerweise Best Workspaces und so weiter. Also es wird gesehen und es wird, wie soll ich sagen, bewundert, glaube ich, darf man sagen. Und was für uns das Schönste ist, dass immer wieder Menschen zu uns kommen und sagen, können wir uns das mal anschauen? Uns schicken Banken ihre Vorstände. Oder sie kommen vielleicht auch von alleine und sagen, oh, das müssen wir uns mal anschauen, wie geht denn das bei euch und so, wie macht ihr denn das? Das ist für uns toll. Wir dürfen Vorträge halten auf Designforen, auf Designtagen, wo wir eingeladen werden, einfach über das Projekt zu berichten. Und ich glaube, das hast du nicht schnell wieder, das hast du vielleicht auch nur einmal in deiner beruflichen Karriere, dass ein Objekt so eine Aufmerksamkeit hat, dass wirklich auch Berichterstattungen im Fernsehen darüber entstehen. Ja. Und das ist spannend. Es war, glaube ich, wirklich mein spannendstes Projekt. Bisher ist es immer noch.
Schön, ja.
Wir sind
noch
nicht ganz am Ende. Ja. Wir haben noch ein paar Flächen, die wir ausbauen für Mieter. Und es ist immer noch ein spannendes Projekt.
Eine Frage noch dazu, wer hat die Innenarchitektur gemacht?
Ippolito Fleitz tatsächlich in Verbindung, also eigentlich ein Stuttgarter Büro, das aber weltweit tätig ist, die ganz tolle Sachen auch in Singapur und also weltweit tätig sind, mit Ausnahme des Restaurants, das wir haben, Hungry Heads heißt das im Übrigen. Das hat eine ganz nette junge Innenarchitektin gemacht, Svenja Hansen, vom Chiemsee, die früher in leitender Funktion bei Motel One war. Mhm. Und irgendwann festgestellt hat, es wiederholt sich halt alles bei Motel One, sie will jetzt mal was Eigenes machen. Und die ist ganz radikal in ihrer Architektur. Also das Heads kann man, glaube ich, schwer im Ton erklären, das muss man sehen. Man muss die Atmosphäre spüren, die es da drin gibt. Das macht das Heads aus. Die ganzen Pflanzen und was es da drin alles gibt. Und Svenja Hansen hat wirklich einen ganz radikalen Ansatz gehabt. In dem ganzen Heads gibt es keine einzige weiße Wand. Also es sei denn der Mieter in seiner Fläche. Ja. Aber wir haben keine weiße Wand. Wir haben bunteste Tapeten, wir haben schreiende Farben im Restaurant und es ist einfach ein Gesamtkunstwerk.
Da freue ich mich sehr darauf, dass ich dir nachher noch was zeigen kann, was Ippolito Fleitz auch für uns und mit uns gemacht hat.
Also ich bin ein großer Fan wirklich von Ippolito Fleitz. Man hat ja häufig Berührungsängste, wenn man denkt, boah, die sind so tätig und international und so. Und ich bin ein großer Fan auch von Gunter Fleitz, muss ich wirklich sagen. Ein so toller Mensch und Architekt und so nahbar.
Ja.
Und für jeden Blödsinn zu haben, nie gesagt, nee, das machen wir nicht, sondern wir waren nicht immer einer Meinung, der hat schon auch seine Ideen, aber immer bereit zu diskutieren über Themen und sie dir zu erklären. Und das muss ich sagen, also ja, wirklich tolle Zusammenarbeit.
Super.
Lieber Andreas, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich freue mich, wenn wir heute Abend noch weitersprechen bei den Sphären und Perspektiven im Showroom. Vielen, vielen Dank. Tolles Gespräch, super Karriere für das, dass die nicht geplant war, sondern wie du sagtest, du immer glückliche Zufälle und ein Immobilienmann durch und durch. Vielen Dank, dass du uns die Einblicke gegeben hast.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.